Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Findet ihr Ehrlichkeit beim Sex wichtig? Also zum Beispiel, ja, wenn jemand etwas macht, was einem nicht gefällt, gerade sagen, wann sagen, bei einem One-Night-Stand oder bei einer Beziehung, ist Orgasmus-Faken schon nicht ehrlich sein?
Ja, aber ist egal, machen wir trotzdem immer noch Schüsse. Hauptsache ist es vorbei, Gott.
Das sind Maya, Gülşah und Yvonne, drei Frauen, die hinter dem Podcast Zivadili-Ring stehen und am Sonntag das Hallenstadion füllen. Für ihre Live-Show haben sie 10'000 Tickets verkauft und das in Rekordzeit.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Gestartet hat Zivadili-Ring im September 2021. Seither reden die drei Frauen im Zwei-Wochen-Rhythmus über Themen, die sie im Alltag begleiten. Sei das Dating, Ernährung, Trauer, Sport, Sex oder auch Kind. Damit treffen sie bei ihrer Hörerschaft, wo 90% aus Frauen besteht, direkt ins Herz. Die wollen die drei Frauen jetzt nämlich nicht nur zuhören, sondern sie auch live erleben. So ist dann auch die angekündigte Show im Hallenstadion innerhalb von nur 10 Tagen ausverkauft gewesen. Damit haben die drei Medienfrauen etwas geschafft, wo vor ihnen noch kein Podcast-Format und vor allem keiner Frauengruppe gelungen ist. Was steckt hinter dem Erfolg von Zivadili-Ring? Wieso wollen wir Podcasts nicht nur hören, sondern auch erleben? Und welche Verantwortung tragen die drei Frauen auch, die auf der Bühne wie Rockstars gefeiert werden? Mein Name ist Sina Albisetti und diese und weitere Fragen beantwortet mir Nadine Klopfenstein. Sie ist Medienforscherin am Institut für angewandte Medienwissenschaft an der ZHW. Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Klopfenstein.
Guten Tag.
Hören Sie Zivadili-Ring?
Nein, ich höre es nur ganz selten, so in Zusammenfassungen.
Aber Sie kennen den Podcast und was glauben Sie, wie hat ein Podcast wie Zivadili-Ring zu so einem Massenereignis werden können? Was ist da Ihre Einschätzung?
Ich kenne Gülşah und ich folge ihr auf sozialen Medien und ich finde es immer lässig, wenn ich so Ausschnitte sehe, was sie sagt. Und ich glaube, bei ihnen ist es so, sie treffen den Nerv von der Zeit. Also erstens sind Podcasts ganz, ganz gross im Kommen, schon seit Jahren und jetzt ein Hyperhype. Das liegt daran, dass man gern etwas hört, auditiv, dass man kann gut auch im Zug, beim Warten etwas hören, ohne dass die Leute mitbekommen, was es ist, oder? Also man darf sich dem widmen in Todzeiten und es vermittelt wahnsinnig viel Nähe. Also eine Stimme im Ohr kommt einem nach. Und dann haben wir drei Frauen, verschiedene Generationen, verschiedene Altersweisen. Mir kommt es immer ein bisschen vor wie Sex and the City. Ich bin mit dem aufgewachsen. Also die verschiedenen Typen, verschiedene Lebensphasen. Und sie sind auch wie Freundinnen. Sie unterhalten sich so. Und dann ist man wie ein Teil von dieser Freundschaft und kann dazu hocken an den Tisch, auf Couch, aufs Sofa und einmal hören, wie das jemand sieht. Die ähnlichen Themen, die man selber hat im Leben und wie teilnehmen daran, ohne dass man sich so exponieren muss oder selber etwas dazu muss sagen. Also man ist so ein bisschen ein Hier-Voyeur, oder?
Ja, und man findet sich vielleicht und die eigene Meinung je nachdem in der einen oder anderen Frau wieder, oder?
Genau, darum ist es ja so spannend, dass sie verschiedene Alter haben, oder? Und verschiedene Typen darstellen. Es ist wirklich so fast ein bisschen wie ein Konzept von einer Serie oder von so einem, ich sage jetzt mal, gestellten, inszenierten Podcast, aber das sind sie ja nicht. Also sie haben sich einfach gefunden und darum sind sie ja so authentisch und machen auch so viel Spass zum Zuhören.
Mhm. Was glauben Sie jetzt, welche Rolle spielt auch das Geschlecht von den drei Podcasterinnen? Sie sind ja in einer Szene, die anfänglich eher von Männern dominiert war. Welche Rolle spielt vielleicht das auch für die Identifikation vom Publikum?
Also ich glaube nicht einmal, dass es nur von der Branche herkommt, sondern ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass wir Frauen immer noch untervertreten sind in Rollenbildern, also in Vorbildern, in Frauen, die uns zeigen, wie man das Leben kann meistern kann. Und das fängt auch in Serien und hört auf in Jobs, oder? Und sie geben uns wie Einblick in eben quasi drei Powerfrauen, die es ein bisschen wie geschafft haben, sage ich mal, Anführungs- und Schlusszeichen, die verschiedene alternative Lebensmodelle leben und die auch mit dem strugglen. Und beim einen können wir mitmachen, können wir wie die Lebenswelt uns bestätigen lassen. Ah ja, denen geht es genauso wie uns. Und beim anderen können wir so ein bisschen reinschauen und denken, ah, wäre da auch noch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich fehlt es uns Frauen an Role Models und an Leute, zu denen wir können aufschauen, ist ein bisschen blöd gesagt, aber vielleicht geradeaus schauen und uns mit ihnen identifizieren und den Weg auch versuchen und auch gehen. Ab von diesen klassischen, sage ich mal, männlichen Vorbildern, die wir sonst immer haben.
Mhm. Jetzt ist es ja so, wie Sie es auch schon erwähnt haben, dass bei Zivadili-Ring die drei Frauen vor allem eben aus ihrem Leben erzählen und zusammen schwätzen. Das ist wirklich ein Kaffeekränzchen. Ähnliche Beispiele sind zum Beispiel auch Gemischtes Hack oder Kaulitz Hills. Wieso packt das so viele Leute?
Also es ist lustig, ich kenne genau die drei Podcasts. Obwohl ich überhaupt kein Podcast-Hörer bin. Also es ist spannend, dass sie gerade die ausgesucht haben. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir einen Einblick bekommen, den wir sonst nicht mehr haben. Also im digitalen Raum sind wir sehr, sehr darauf bedacht, was sagen wir es, wie sagen wir es. Bitte stellen wir uns dar. Es ist immer alles Hochglanz, oder? Ja, kein Fehler. Ja, kein, also da fängt bei Schreibfehler an, hört bei Fotos auf. Es ist immer alles schön und toll und glatt. Und das sind ja wie die Konträren dazu. Also da geht es auch mal rough zu, da wird auch mal gestritten, hat man verschiedene Meinungen. Und das fehlt ein bisschen im digitalen Raum, weil es halt dann schnell ausartet, weil man vielleicht auch schnell in eine Hassrede hineinkommt, weil man muss Kommentare kuratieren, weil es ins Rechtliche hineingeht. Und das kann wie nicht so stattfinden wie im realen Leben. Und gleichzeitig haben wir ja die Erfahrung gemacht mit Corona, dass man das schnell kann sein, dass wir das nicht mehr haben, oder? Also wenn wir nur noch daheim hocken und keinen Kontakt mehr haben und alles im digitalen Raum stattfindet, fällt die Authentizität weg, es fällt das Gespräch weg, dass ich darf mal ein bisschen anecken, oder? Weil im digitalen Raum ist es schwierig. Und ich glaube, es ist so ein Grundbedürfnis, dass wir uns über Sachen auseinandersetzen, ohne immer perfekt müssen zu sein. Und das tun sie halt bedienen, oder?
Also geht es eigentlich vor allem auch um Authentizität, die vielleicht auch so ein bisschen die neue Währung von der Aufmerksamkeit wird. Jetzt gerade auch im Zeitalter von KI oder von dieser ganzen grossen Informationsflut, die wir haben.
Ja, ganz bestimmt, aber es ist nicht etwas Neues. Also das würde ich sagen, gibt es schon die letzten 20 Jahre, ist das eigentlich die Währung. Aber indem wir immer mehr auch selber produzieren Inhalte für den Digitalraum, Videos, TikToks etc., Insta-Stories, oder? Ist uns viel mehr bewusst, wie man so etwas macht, oder? Und dass man es stellen kann. Und in dem Bewusstsein ist die Authentizität dann mega, oder? Also junge Menschen haben mir gesagt, letztens in einer Studie, es geht mir um Wahrhaftigkeit. Erstens will ich kein Fake mehr sehen und zweitens will ich dich spüren. Ich will merken, wer du wirklich bist. Und für das brauchen wir halt Ecken und Kanten. Und darum macht es natürlich wahnsinnig viel Spass, wenn es auch mal ein bisschen rauchen oder ein bisschen direkter zur Sache geht. Und ich glaube, dort liegt tatsächlich der Mehrwert, dass man nicht immer muss politisch korrekt sein und einfach seine Meinung erzählen darf, wie man das ja im Gespräch eben am Stubentisch auch machen vielleicht mit seinen Freunden.
Wenn wir eben gerade so auf der wissenschaftlichen Seite bleiben, gibt es dann auch wissenschaftliche Erkenntnisse, wieso Menschen gerade in digitalen Räumen stark eben auf Echtheit und auf Emotionen reagieren?
Also Emotionalität ist auch so etwas, das eigentlich immer zieht, weil dort haben wir den ersten Zugang. Wir spüren uns, wir sind geguckt und je grösser der Kampf um Aufmerksamkeit ist, desto mehr tun wir natürlich auf Responses von unserem Körper achten, oder? Also ich brauche etwas, damit man auffällt. Die Informationsflut ist zu gross. Und etwas von diesen Sachen ist Emotionalität. Und wir alle sind emotionale Menschen, wir sind soziale Menschen und wir fühlen auch gerne etwas. Und dann können wir uns natürlich auch involvieren, oder? Und nicht so eine Distanz dazu nehmen, so eine objektivierte. Und uns auch mehr engagieren und sind automatisch mehr dabei.
Jetzt ist es so, dass man in klassischen Medien mehr nach journalistischer Objektivität schafft. Wie bei Zivadili-Ring gibt es allerdings eben immer mehr Podcasts, wo so ein bisschen das Ich respektive die persönliche Perspektive zählt. Wie verändert das vielleicht auch unser Verständnis und Vertrauen in die Medien? Und wo gibt es aber vielleicht eben auch Risiken, wenn man nur noch subjektive Meinungen zulässt?
Ich glaube, eben genau das Schöne ist ja an dem Podcast, dass es ganz klare Meinung ist. Das Problem heute ist ja genau das, und dort haben wir das Vertrauensthema bei der Audience, beim Publikum, dass sie nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt Meinung und was ist Fakt. Und dann müssen sie selber agieren, sie müssen selber Fact-Checking machen oder sie müssen ein Medium haben, dem sie wirklich vertrauen. Und das ist genau der Punkt. Also bei ihnen weiss sie, hey, das ist Meinung. Das ist eine Opinion. Und ich kann mich darum auch entspannt darauf einlassen. Und ich darf ja auch eine eigene Meinung haben. Hingegen, wenn es ja jetzt um Fakten geht, wie viele Leute haben dort und dort teilgenommen, etc., oder? Dann kann ich heute nicht mehr sicher sein, ob es so ist, weil es halt sehr viele ungeschützte Quellen gibt oder alle Leute können Produzent werden. Und ich glaube, genau dort liegt der Knackpunkt, dass ich eben da ganz klar weiss, wo ich bin und in anderen Formaten eben nicht. Und da gibt Unsicherheit.
Tragen aber Podcasterinnen vielleicht doch auch irgendwo durch ein bisschen Verantwortung, wenn sie gleichzeitig Meinungsträgerinnen, aber vielleicht eben auch so ein bisschen Vertrauenspersonen von ihrer Hörerschaft werden?
Ja, natürlich in dem Sinn, dass sie halt eben Role Models sind und dass sie zeigen, wie man vorwärts gehen kann und wie man mit so einem Thema stehen kann oder nicht. Und da sind sie schon, also da, ich glaube, da sind sie sich aber auch bewusst, sind ja Medienfrauen, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man dann halt auch Gewicht hat, oder? Und dass es vielleicht auch jemand gibt, der auf einem hört und man sich gleich muss überlegen, möchte ich die Meinung vertreten? Und dort sind wir ja dann auch wieder im Thema, inwiefern sind sie wirklich sich selber vor dem Mikro oder doch, sage ich mal, eine abgespeckte Version von sich, oder? Also zeige ich mich wirklich ganz komplett und gehe das Risiko ein, dass ich eben anecke. Oder tue ich mir vorher halt sehr gut überlegen, welche Position nehme ich ein oder nicht. Und ich denke, das ist auch ein Grad, weil wir werden heute auch sofort abgestraft, wenn wir eine unpopuläre Meinung vertreten.
Wo verläuft dann eben vielleicht auch die Grenze zwischen echt und inszeniert?
Aber ich glaube, das ist wirklich eine persönliche Haltung, die man da hat, inwiefern man sich wirklich will exponieren will. Und wirklich will dem aussetzen, auch dieser Exposition. Und ich finde aber auch, es ist auch ihre Entscheidung, die zu treffen, weil sie müssen ja dann auch Konsequenzen daraus herausziehen.
Und wie fest machen sie das?
Ich glaube, sie sind sehr real. So wie ich sie. Aber ich bin jetzt nicht eine Flatline-Hörerin, ich lasse es nicht. Immer wenn es rauskommt, aber ich kenne Bruchstücke, ich kenne gewisse Themen. Das ist ja auch spannend, welche Themen lässt man denn und welche nicht. Das ist nochmal eine andere Sache. Oder? Das, was ich bis jetzt gehört habe, ist sehr authentisch, weil ich einfach die Personen auch so, wenn ich sie schon mal live gesehen habe, so erlebt habe. Also wie im Abgleich rein. Und ich erlebe sie so. Ob es wirklich so ist, müsste man sie fragen.
Jetzt ist das Hören von einem Podcast, der im stillen Kämmerli entsteht, das eine. Aber eben bei Zivadili-Ring oder auch bei anderen Erfolgspodcasts bleibt das nicht im stillen Kämmerli, sondern die verlegen sich auf die ganz grossen Bühnen. Was bedeutet es, wenn ein Podcast das Hallenstadion auf einmal füllen kann?
Also erstens ist es mal grossartig und lässig, würde ich sagen. Und es zeigt natürlich das Bedürfnis nach den Live-Events, oder? Also wir haben wirklich auch also in verschiedensten Forschungsbereichen und jetzt gerade in der Forschung von Jugend und Medien zeigt sich ganz stark das Bedürfnis, man hat ein bisschen genug von Digitalität, von digitalen Räumen, man will wieder ins Real Life. Es gibt einfach mehr Info und man ist mehr dabei. Und ich glaube, das ist einfach das Phänomen. Und dann bin ich ja nicht nur eine Community im digitalen Raum und tue mich nicht nur schriftlich aus, sondern plötzlich sehe ich auch, hey, wer schaut denn da? Und unter Umständen treffe ich noch jemanden, den ich kenne. Und sofort ist man eine Gemeinschaft, oder? So wie wenn man an einem Konzert zusammengeht. Und das ist schon etwas, was wieder sehr, sehr stark zugenommen hat seit Corona, weil man gemerkt hat, huch, das ist ein Mehrwert, den ich sonst nicht habe.
Sie haben jetzt eben gerade noch Konzerte erwähnt. Das ist ja das, was eigentlich normalerweise im Hallenstadion passiert. Sind Podcaster und Podcasterinnen die nächsten Rockstars?
Das ist eine mega gute Frage. Ich glaube, sie sind etwas in between. Aber sie sind eine Form von Stars. Ja, das glaube ich schon. Also sie sind jemand, zu dem man raufschaut, dem man will näher sein und wo man auch das Gefühl hat, man hat eine Beziehung mit denen. Weil man ja ganz viel weiss über sie. Und durch das Wissen denkt man, man ist ihnen ja näher. Aber eigentlich ist man ja nur der Zuhörer und gar nicht Teil davon. Also es ist auch ein bisschen eine Scheingemeinschaft. Ja. Aber es gibt einem natürlich die Möglichkeit, eben Teil von etwas zu sein, ohne sich selber zu exponieren. Und das ist etwas, was die Leute halt schon auch suchen. Weil es ist, die Exposition ist nicht jedem gegeben. Und sie hat auch immer ein gewisses Risiko.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Glaskugel schauen, werden Podcasts weiterhin so gefragt bleiben oder ist irgendwann dann vielleicht doch der Zenit überschritten?
Auch wenn ich das wüsste, würde ich natürlich sofort ein Forschungsprojekt in die Richtung eingeben. Ich glaube tatsächlich, es geht noch mehr in die Hybridform. Also ich merke, viele Leute hören nicht mal nur Podcasts hören, sie schauen sie mittlerweile.
Mhm.
Oder? Also ich tue sie, dann habe ich schon wieder mehr Informationen. Ich habe es nicht nur vom Ohr, sondern ich habe auch noch die Leute, wie sie reden, ihre Mimik, ihr Gespräch. Und ich glaube, es ist mehr da, wir sind ein bisschen gierig nach Information, nach Sachen können einordnen, nach sehen, wie reagiert jemand auf das. Und ich kann mir vorstellen, dass das Gespräch oder die Diskussionen bleiben,
mhm,
aber halt vielleicht wirklich auch Video noch stärker wird werden in diesem Bereich.
Also eigentlich ersetzen Podcasts dann TV-Talk-Sendungen?
Ich glaube, da haben sie schon.
Mhm.
Das wäre jetzt meine Steilthese. Ich glaube, das haben sie schon, ja. Weil wir weg von dem Linearen sind, weil wir es überall machen können, weil wir Datenmöglichkeiten haben.
On demand.
Genau. Und dann nutzen wir einfach unsere Todzeit, also Todzeiten, gell? Ich gehe von A nach B, ich stand auf der Bushaltestelle, ich habe eine Pause, wo ich gerade nicht weiss, wann ich machen soll, wo zu kurz ist zum Essen oder zum eben mit jemandem telefonieren. Und dann habe ich die Zeit. Und weil ich das so fühlen kann, und das Gerät dafür haben, die Daten dafür haben, ist es natürlich völlig logisch, dass ich es dann auch so nutzen werde, oder?
Mhm. Mhm. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und die Einsichten, Frau Klopfenstein.
Sehr gern.
Wer Zivadiliring auch mal live erleben und jetzt kein Ticket für die Show vom Sonntag im Hallenstadion hat, hat 2026 nochmal die Chance. Im Frühling setzen die drei Frauen ihre Live-Shows nämlich fort und gehen auf Tournee. Mein Name ist Sina Albisetti und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns 5 Sternchen da. Der Abschluss macht wie immer der Reto Scherer mit einem Random Fact. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Zitronen schwimmen an der Wasseroberfläche, Limetten gehen unter.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.